Deutschlandfunk. Der Tag.
Heute ist der 23. Dezember 2019 und egal, ob man Weihnachten jetzt feiert oder nicht, für viele Menschen ist in den nächsten Tagen mal die Gelegenheit, ein bisschen durchzuatmen. Zum Glück. Nach einem langen Jahr einfach auch mal ein bisschen Revue passieren zu lassen, was da eigentlich so alles los war. Mit anderen Menschen auch drüber zu diskutieren, vielleicht auch zu streiten, was alles passiert ist und ob das alles so gut war. Und weil informiert und zivilisiert Streiten ja Grundlage unseres Diskurses und damit auch unseres Zusammenhaltes ist, habe ich mir gedacht, okay, nutzen wir heute nochmal die Gelegenheit und blicken gemeinsam ein bisschen zurück. Drei Themenkomplexe habe ich vorbereitet und versucht, sie umfangreich einzuordnen. Was sich in Sachen Klimapolitik in Deutschland getan hat, wird uns beschäftigen. Warum wir so fixiert auf Donald Trump sind, und das auch zu Recht. Und warum wir endlich auf rechten Terror schauen. Bonus, wir gucken nicht nur drauf, was das alles 2019 bedeutet hat, sondern auch, was sich daraus 2020 ergeben kann. Der Tag im Deutschlandfunk klingt heute spürbar anders. Ich bin Ann-Kathrin Büsker. Moin.
This is all wrong. I shouldn't be up here. I should be back in school, on the other side of the ocean. You have stolen my dreams and my childhood with your empty words. And yet, I'm one of the lucky ones. People are suffering. People are dying. Entire ecosystems are collapsing. We are in the beginning of a mass extinction. And all you can talk about is money and fairy tales of eternal economic growth. How dare you?
Verzweiflung macht sich breit bei Greta Thunberg in ihrer Rede in New York. Darüber, dass die Politik so wenig tut, um den Klimawandel zu stoppen. Auf der anderen Seite macht sich auch Unsicherheit breit, bei denen, die nicht abschätzen können, welche Folgen eine striktere Klimaschutzpolitik auf ihr Leben haben könnte. Muss ich persönlich mich einschränken? Muss ich auf Dinge verzichten? Muss sich mein Leben fundamental ändern?
Sinnvolle Instrumente können übrigens nur solche sein, die dafür sorgen, dass wir weiter gute Arbeitsplätze haben, dass wir unser Land nicht deindustrialisieren. Das ist wichtig übrigens sowohl für sozialen Zusammenhalt, damit Menschen Arbeit haben, aber übrigens auch, damit wir auf internationaler Bühne überhaupt weiter ernst genommen werden und auch für den Klimaschutz was erreichen. Nur wenn wir Gewicht haben wirtschaftlich und wenn andere sagen, so wie Deutschland es macht, kann man es machen. Auch damit ist Wohlstand und eine freiheitliche Lebensweise möglich. Nur dann werden andere in der Welt sagen, daran könnten wir uns ein Beispiel nehmen und einiges davon auch anwenden, von den Lösungen, die Deutschland hat.
So argumentiert Linda Teuteberg, Generalsekretärin der FDP. Die Frage, wie wir einerseits unsere Wirtschaft stabil halten, wie uns aber andererseits auch der Wandel gelingen kann, hin zu einer klimafreundlicheren Wirtschaft, das war in diesem Jahr ein fundamentales Thema und wird es auch weiterhin bleiben, denn wir haben ja erst angefangen, die Antworten zu finden. Wir gehen noch mal ganz kurz zurück ins Jahr 2018. Das war das Jahr, wo der Hambacher Forst im Mittelpunkt stand. Große Proteste gegen die Rodung zwecks Tagebau und dann der gerichtliche Stopp der Maßnahmen.
Der Beschluss des Oberverwaltungsgerichts vom heutigen Tag bietet die Chance, nun einmal innezuhalten und zu überlegen, wie man eine Lösung findet, die sowohl eine sichere Energieversorgung und sichere Arbeitsplätze in der Zukunft ermöglicht und gleichzeitig dem Umwelt- und Naturschutz Rechnung trägt.
Armin Laschet, Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen. Im Januar dieses Jahres hat die sogenannte Kohlekommission ihren Bericht vorgestellt. Ein Kompromisspapier, über das ganz viele verschiedene Akteure aus Wirtschaft, Umweltschutz und Gesellschaft gerungen haben und das am Ende dann den Kohleausstieg für 2038 vorgeschlagen hat. Unsere Berlin-Korrespondentin Barbara Schmidt-Matern hat im Januar so berichtet.
Die Arbeit geht jetzt erst richtig los. Der 336 Seiten umfassende Abschlussbericht der sogenannten Kohlekommission enthält derart viele Details zu den Kosten und der Machbarkeit des Kohleausstiegs, dass die Bundesregierung schnell die Ärmel hochkrempeln muss. Erst einmal zeigt sich der Regierungssprecher jedoch gut gelaunt.
Die Bundesregierung begrüßt, dass diese Kommission jetzt ihren Bericht vorgelegt hat.
Ab sofort, sagt Steffen Seibert, werde nun geprüft und bewertet.
Und dabei gilt es immer wieder, die drei Grundkriterien zu beachten, nämlich Versorgungssicherheit, Bezahlbarkeit der Energie und Klimaschutz.
Das war also alles Anfang des Jahres. Da haben wir über den Kohleausstieg geredet, darüber, welche Zahlungen die Bundesländer mit Kohleabbaugebieten für den Strukturwandel bekommen. Und dann kam der Hitzesommer mit neuen Rekorden. 25. Juli 2019.
Erstmals seit Beginn der Wetteraufzeichnungen ist in Deutschland die Temperatur auf 42 Grad gestiegen. Der Wert wurde in Lingen im Emsland gemessen. Der UN-Weltklimarat stellt in einem neuen Bericht deutliche globale Klimaveränderungen und einen Anstieg der Durchschnittstemperatur fest.
Der zweite unfassbar heiße Sommer in Folge, zum Teil auch wieder Dürren. Und plötzlich diskutieren wir über die Zukunft des Waldes. Denn der nimmt zunehmend Schaden, ist er doch eigentlich an ein gemäßigteres Klima gewöhnt. Plötzlich wollen Waldbesitzer Entschädigungen. Diskutieren wir nicht nur über Hilfen für Landwirte, sondern eben auch über Aufforstung und wie die unterstützt werden kann. Über den gesellschaftlichen Nutzen von Wald. Die Bundesregierung schaltet sich ein, berichtet Stefan Detjen.
Es ist ein Krisentreffen in dramatischer Lage. Im zweiten Dürresommer in Folge ist das Leiden der Wälder in ganz Deutschland unübersehbar. Forst-, Natur- und Waldbesitzerverbände schlagen Alarm heute im Bundeslandwirtschaftsministerium.
Wir haben eine Zäsur draußen im Wald,
sagt Ministerin Julia Klöckner. Schon im Vorfeld des Treffens hatten Forstverbände und Waldbesitzer in ersten Schadensbilanzen ein erschreckendes Bild vom Zustand der Wälder gezeichnet.
Keiner von uns hätte sich das Ausmaß in der Größenordnung überhaupt vorstellen können,
sagt etwa Hans-Georg von der Marwitz, Präsident des Dachverbandes der Waldbesitzer und CDU-Bundestagsabgeordneter.
Es wird noch sehr viel mehr an Dramatik auf uns zukommen, weil es eben nicht nur ein Fichtensterben ist, sondern dass alle Baumarten in Größenordnung betroffen sind. Und was besonders beeindruckend ist, dass es vor allem alte Baumbestände sind, die abgängig sind.
Ende des Jahres, am Rande der Weltklimakonferenz in Madrid, veröffentlicht German Watch dann den sogenannten Klimarisikoindex. Der zeigt, wie stark Länder von Extremwetterereignissen betroffen sind und wie hoch der Schaden dadurch ist. Erstmals ist Deutschland unter den ersten drei betroffenen Ländern. Der Klimawandel ist also auch bei uns spürbar, was die gesellschaftliche wie politische Diskussion über Maßnahmen zur Bekämpfung weiter anheizt. Die Fridays for Future-Demonstrationen, wesentlicher Faktor in diesem Jahr. Im Juni hat unsere Reporterin Vivien Leue eine Großdemo in Aachen beobachtet.
20.000 Menschen waren erwartet worden. Am Ende wurden es fast doppelt so viele.
Ja, mega.
Das ist total toll. Also auch die Band, die da vorne spielt.
Ja, super.
Das macht so gute
Laune.
Es ist
aber auch total notwendig, glaube ich, einfach hier zu sein.
Ich finde es erstmal toll, dass die Bewegung so entstanden ist, so groß ist, sich hält.
Aus der ganzen Bundesrepublik und mehr als einem Dutzend anderen Ländern waren die Schüler und Studenten nach Aachen gereist, um ein Zeichen zu setzen, wie der 19-jährige Vincenzo aus Neapel.
We are here representing Fridays for Future Italia. And we arrived this morning.
Adam Mirbach ist aus Berlin angereist. Dort sind schon Sommerferien, sagt die 17-Jährige. Aber das Klima, das sei wichtiger als Ferien.
Wir müssen es tun, wenn wir eine lebenswerte Zukunft haben wollen. Die Wissenschaft sagt, wenn man es jetzt angeht, können wir die Kurve noch kriegen. Und deshalb ist es eben wichtig, jetzt anzufangen und es nicht vor sich herzuschieben.
Und das, obwohl Politiker den Schülerinnen und Schülern immer wieder gesagt haben, dass sie doch lieber zur Schule gehen sollen, um die Welt zu verändern, oder politische Entscheidungen über Klimaschutz eben den Profis überlassen sollten. Wie auch immer man die Proteste beurteilen mag, sie haben ziemlich sicher dazu geführt, dass der gesellschaftliche Druck in dieser Sache zugenommen hat. Auch auf die Politik, eben etwas zu verändern. Und da hat sich in diesem Jahr gezeigt, wie schwer es ist, Kompromisse zu finden, wenn die Positionen so weit auseinanderliegen. Denn zum Beispiel die deutsche Autoindustrie ist ja wichtiger Träger der Wirtschaft in Deutschland, aber Autos sind nicht so richtig klimafreundlich, also zumindest nicht die Verbrenner. Und so wichtig vielen Menschen in Deutschland Klimaschutz auch ist, so wichtig ist vielen Deutschen auch das Auto. SUV und Geländewagen machen inzwischen fast ein Drittel der Pkw-Neuzulassungen in Deutschland aus. Stand November schon mehr als 1 Million dieser Autos neu zugelassen. Sollte man solche Autos also verbieten? Auch das ja eine Diskussion in diesem Jahr, anhand der sich dann eine Diskussion über Freiheit im Allgemeinen entzündet hat und wie viel eigene Freiheit zum Wohle der Gemeinschaft eingeschränkt werden kann. Darf, soll. Wir kommen ja wirklich zu den fundamentalen Fragen unseres Seins, die fundamentalen Fragen unserer Gesellschaft.
Es wird darauf geachtet, dass gleichzeitig eine soziale Agenda beachtet wird, die es möglich macht, dass alle Bürgerinnen und Bürger das, was uns gemeinsam gelingen soll, nicht als Bedrohung, sondern als gute Chance und als etwas, bei dem sie mitmachen können, weil sie es sich leisten können, betrachten. Das ist die zentrale Aufgabe. Ich bin sicher, dass der Weg, den wir jetzt eingeschritten haben, dazu beiträgt.
Finanzminister Olaf Scholz, SPD, mit Blick auf das Klimapaket der Bundesregierung. Dieses Klimapaket, das kann man schon als großen politischen Output des Jahres bezeichnen zum Ende hin. Es gibt plötzlich ein ganzes Bündel an Maßnahmen zum Klimaschutz. Während wir Anfang des Jahres noch über ein Datum zum Kohleausstieg diskutiert haben und darüber, wie Länder entschädigt werden können für den Kohleausstieg, kommt jetzt ein konkreter Preis für jede Tonne CO2.
Der erste Schritt: Ab kommendem Jahr sollen Bahntickets für lange Strecken etwa 10% günstiger werden. Im Jahr 2021 folgt ein Preis auf CO2. Der Ausstoß einer Tonne CO2 soll zunächst 25 Euro kosten, nicht 10 Euro wie ursprünglich geplant. Diesel, Benzin und Heizöl werden damit pro Liter gut 7 Cent teurer. Der CO2-Preis soll in den folgenden Jahren schrittweise steigen. Die Einnahmen daraus sollen vor allem genutzt werden, um die EEG-Umlage zu senken. Das bedeutet, Strom wird günstiger.
Nur gibt es jetzt schon zahlreiche Akteure, die sagen, das reicht nicht. Wir müssten viel, viel mehr machen. Und es gibt diejenigen, die sagen, das ist viel zu viel, das können wir gar nicht leisten. Und deshalb sagt Umweltministerin Svenja Schulze, SPD,
wir werden ja jedes Jahr überprüfen. Wird das CO2 wirklich reduziert? Sind wir da auf dem Pfad? Und wir werden auch jedes Jahr überprüfen, reicht eigentlich die soziale Entlastung? Können die Leute damit klarkommen? Weil das ist ganz wichtig. Man muss sich Klimaschutz auch leisten können. Wir wollen, dass das nicht nur ein Projekt ist, sozusagen für die Reichen.
Reicht das? Funktioniert das? Welche Folgen hat all das? Und wollen wir das? Einige der Kernfragen, die wir mit rübernehmen in das neue Jahr, in das neue Jahrzehnt.
Today, I am asking our chairman to proceed with articles of impeachment.
Nancy Pelosi, Speaker of the House. Mit Blick auf die USA und Donald Trump könnte man denken, das Top-Thema dieses und auch nächstes Jahr, das ist das Impeachment-Verfahren. Das dachte ich bei der Vorbereitung auch erst, aber als ich dann alle Sachen irgendwie zusammengetragen habe, hatte ich das Gefühl, da ist noch eine andere Facette, über die wir mal reden müssen. Nämlich all das, was Trumps Außenpolitik für Folgen hat. Zum Beispiel in diesem Herbst in Syrien.
Nach unserem Telefonat gestern Abend hat der Abzug amerikanischer Soldaten in der Region begonnen.
Trumps Grundidee ist ja, dass die USA sich insgesamt außenpolitisch weniger engagieren, weshalb er die SoldatInnen zurückholt. Oder es zumindest versucht. Im Oktober hat er ja, einigermaßen überraschend, die US-Kräfte aus Nordsyrien abgezogen. Das waren jetzt nicht so viele, aber sie haben dort mit den Kurdinnen zusammengearbeitet, deren Sicherheit garantiert. Denn die Kurden sind, auch wenn sie gegen Daesh, den selbsternannten Islamischen Staat, wichtige Verbündete waren, aus Sicht von Präsident Erdogan Feinde der Türkei. Und deshalb bekämpft er die Kurden, ist in Nordsyrien in deren Gebiet einmarschiert, was zehntausende Menschen zur Flucht gezwungen hat.
Früher hatte es schon öfters Gefechte zwischen beiden Seiten gegeben, aber dieses Mal war es anders. Die Türken starteten sofort mit Luftangriffen. Kurz nach dem ersten Angriff herrschte Panik und die Menschen flohen und ließen alles stehen und liegen. An den Checkpoints war es chaotisch. Tausende Autos waren unterwegs, tausende Menschen zu Fuß auf der Flucht. An jedem Checkpoint haben wir Stunden verbracht. Tragische Szenen haben sich da abgespielt. Gleichzeitig waren Kampfjets über uns und bombardierten. Die Menschen waren in Angst und Schrecken. Es war sehr schwer, dem Bombardement und anderen Angriffen zu entkommen.
Und das alles in einer Region, die seit Jahren vom Krieg betroffen ist, in der Russland mitmischt, auf der Seite des syrischen Machthabers Assad. Das heißt, ohne russische Erlaubnis konnte die Türkei hier in Syrien gar nichts machen. Die USA haben sich zurückgezogen. Die Türkei ist mit russischer Erlaubnis in Gebiet einmarschiert, das eigentlich syrisches Staatsgebiet ist. Und bei der NATO haben sich alle die Haare gerauft, dass das NATO-Mitglied Türkei eine Invasion startet und dabei auch noch die Billigung und teils die Unterstützung Russlands hat.
Wir glauben nicht, dass ein Angriff auf kurdische Einheiten oder kurdische Milizen völkerrechtlich legitimiert ist oder auch legitimierbar. Und wenn es keine Grundlage im Völkerrecht gibt für eine solche Invasion, dann ist sie auch nicht im Einklang mit dem Völkerrecht.
Sagt Heiko Maas, deutscher Außenminister. Wir machen an dieser Stelle einen kurzen außenpolitischen Punkt und ziehen eine kleine innenpolitische Kurve. Denn während in Nordsyrien geschossen und geflohen wurde, ging hier in Deutschland plötzlich eine innenpolitische Debatte los über das Thema Sicherheitszone in Nordsyrien, angestoßen von Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer.
Ich habe vorab informiert die Kollegen aus den Vereinigten Staaten, aus Frankreich und aus Großbritannien. Und es geht jetzt darum, auszuloten, ob wir als Europäer die Kraft für eine solche Initiative haben. Die Alternative dazu wäre, dass wir reiner Zaungast sind und die Entwicklung tatenlos mit anschauen.
Sie hatte aber vorher ihren Vorschlag nicht so richtig mit dem Außenminister abgestimmt, sondern den nur per SMS informiert. Und das gab koalitionsintern echt Knatsch. Und was wurde aus der Idee einer Sicherheitszone? Genau. Nix. Um sowas durchzusetzen, braucht man nämlich einen gewissen Einfluss vor Ort und den haben die Europäer überhaupt nicht und die USA hatten ihren ja aufgegeben. Eine Entscheidung, sehr, sehr viele Folgen. Und wie sich die Situation in Nordsyrien weiterentwickelt in den kommenden Jahren, unabsehbar derzeit. Und das gilt auch für andere Schauplätze US-amerikanischer Außenpolitik, zum Beispiel Afghanistan.
You having a good time, everybody? We love them. We love him. We say happy Thanksgiving.
Es gebe keinen anderen Ort, wo er den Feiertag lieber verbringen würde, sagte Trump bei einer Ansprache an die Soldaten, die von der Nachrichtenagentur AP als Video veröffentlicht wurde.
This Thanksgiving is a special Thanksgiving. We're doing so well.
Auch dort sind US-Streitkräfte stationiert, die Donald Trump Thanksgiving besucht hat, aber die er gerne abziehen würde. Was große Folgen für den internationalen Einsatz dort hätte. Die USA sichern im Prinzip die Infrastruktur und die Sicherheit auch der dort stationierten deutschen Truppen. Warum sind da überhaupt Soldaten? Kurz gesagt, weil die Region seit Jahrzehnten durch verschiedene Kriege komplett destabilisiert wurde, aktuell sind die Taliban wohl noch immer das größte Problem. Die USA haben dieses Jahr über Frieden verhandelt mit den Taliban, über den Kopf der afghanischen Regierung hinweg, hat aber nicht funktioniert. So bleiben die Soldaten vorerst da und sterben. Heute haben die Taliban erst wieder einen Anschlag verübt. Ein US-Soldat ist gestorben, der 20. in diesem Jahr. Wir könnten jetzt noch zahlreiche weitere außenpolitische Schleifen drehen, wenn es um US-Politik geht. Wir könnten darüber sprechen, wie Donald Trump zum Beispiel die Annexion der Golanhöhen durch Israel anerkannt hat und damit Benjamin Netanyahu ein Wahlkampfgeschenk gemacht hat. Oder darüber, wie sich die USA im Konflikt mit Iran positionieren, ganz klar an der Seite Saudi-Arabiens. Und während Trump Soldaten aus anderen Regionen der Welt abziehen will, wurden 2019 neue Truppen in die Golfregion verlegt.
US-Verteidigungsminister Esper hatte erklärt, dass sie weitere Truppen und militärisches Gerät nach Saudi-Arabien und in die Vereinigten Arabischen Emirate verlegen. Die beiden Regierungen hätten darum gebeten. Der Kommandeur der iranischen Revolutionsgarden, Salami, drohte bei einem Angriff mit einem massiven Gegenschlag. Man werde nie einen Krieg auf iranischem Boden zulassen. Das Land des Angreifers würde zum Hauptschlachtfeld. US-Präsident Trump hatte gestern noch dazu aufgerufen, einen Krieg zu vermeiden. Er neige nicht sofort zu einem Militärschlag.
Auch dieser Konflikt wird weitergehen, auch wenn Iran innenpolitisch durch Proteste unter Druck geraten ist. Warum ich das alles nochmal so verdichte, ist, um deutlich zu machen, dass die Politik des US-Präsidenten weltweit Konsequenzen hat. Und deshalb gucken wir so genau hin bei allem, was rund um den US-Präsidenten passiert. Diesen außergewöhnlichen Präsidenten, der alle Grenzen überschreitet, der sich nicht an bisherige Spielregeln hält, an Vereinbarungen, eingespieltes, verlässliches. Und obwohl wir hier in Deutschland ihn nicht wählen können, hat seine Macht Auswirkungen auf uns, auf die ganze Welt. Und auch deshalb gucken jetzt gerade diejenigen, die sich einen anderen Präsidenten wünschen, ganz genau auf das Impeachment-Verfahren, das so gut wie keine Chancen hat. Denn solange keiner der Republikaner sich gegen Donald Trump stellt, wird es am Ende keine Mehrheit für eine Amtsenthebung geben.
Das eigentlich Dramatische, manche würden auch sagen Skandalöse an diesen zwei Welten in Amerika ist, dass die Gegner des Amtsenthebungsverfahrens, und das sind momentan anscheinend 100% der Republikaner im Kongress, sagen, die Fakten interessieren uns nicht. Und die Tatsache, dass hier eine offensichtliche Rechtsverletzung vorliegt, interessieren uns auch nicht. Wir behaupten einfach das Gegenteil. Und dass so viele amerikanische Bürger bereit sind zu sagen, gut, dann sehen wir das auch so.
So ordnet Constanze Stelzenmüller das Ganze ein, deutsche Politikwissenschaftlerin, die in Washington bei einem Think Tank arbeitet. Wie kam es überhaupt dazu, dass dieses Impeachment-Verfahren eingeleitet wurde? Zusammenfassung im Schnelldurchlauf. Es geht um ein Telefonat zwischen Donald Trump und dem ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelensky, das der ukrainische Außenminister so zusammenfasst.
Ich denke, es gab keinen Druck. Es war nur ein Gespräch. Es war lang und freundlich. Es hat viele Fragen berührt und manchmal ziemlich ernsthafte Antworten erfordert.
Es gibt aber einen Whistleblower aus den USA, der sagt, in diesem Telefonat wurde Druck ausgeübt. Trump wollte, dass die Ukraine gegen den Sohn von Joe Biden ermittelt, Hunter Biden, wegen Korruption. Und um diesem Wunsch Nachdruck zu verleihen, soll Trump US-Militärhilfen für die Ukraine zurückgehalten haben. genommen. Er hat also seine Funktion, seine Macht missbraucht, um sich selbst einen Vorteil zu verschaffen. Ermittlungen gegen den Sohn seines möglichen demokratischen Gegenkandidaten bei der Wahl im Herbst nächsten Jahres. So zumindest eine Argumentation der Demokraten. Die deshalb sagen, das war so schlimm, das können wir Trump nicht durchgehen lassen. Er beschädigt damit ja auch das Amt und unsere Demokratie. Und selbst wenn wir keine Chance auf ein erfolgreiches Impeachment haben, wir müssen es tun. Das ist jetzt sehr stramm zusammengefasst. Wie reagiert Trump darauf? Er dreht alles um, analysiert unser Korrespondent Thilo Kössler nach der offiziellen Einleitung des Impeachment-Verfahrens.
Er hat auf mich unglaublich empört gewirkt, hochrot im Gesicht, aufgebracht, zornig. Er hat getobt, die radikale Linke im Kongress sei von Neid, Hass und Wut zerfressen. Diese Leute seien verrückt, hat er gesagt. Und er hat den Spieß herumgedreht. Die Demokraten seien es, die die Justiz behinderten. Sie seien diejenigen, die das Leid über die Menschen brächten im Land. Und da ist das alte Muster erkennbar. Donald Trump wendet immer die Vorwürfe, die sich gegen ihn selbst richten, gegen andere. Das ist Teil seiner Ablenkungsstrategie, die bei seinen Anhängern komplett verfängt.
All diese politischen Spielchen werden uns also das nächste Jahr begleiten. Und all das wird natürlich auch eine zentrale Rolle im Wahlkampf spielen. Denn im Herbst entscheidet sich, ob dieser Präsident, dessen Wirken international viel verändert hat, noch eine Amtszeit im Oval Office sitzt. Und das hätte dann weitere Auswirkungen auch auf uns. Es gibt in diesem Jahr eine Entwicklung auf politischer wie, ich sag mal, öffentlicher Ebene, die ich persönlich mit am allerwichtigsten finde. Und deshalb möchte ich sie hier auch nochmal nachzeichnen. Das ist, dass Rechtsextremismus endlich als eine fundamentale Bedrohung anerkannt wird. Dass rechter Terror stärker gesehen und benannt wird und dass politisch Strategien dagegen entwickelt werden. Inwieweit die ausreichend sind, das muss man dann pro Maßnahme hinterfragen. Aber es tut sich etwas. Und das Bewusstsein, woher so viel Hass kommt, wird auch in langsamen Schritten größer.
Menschenfeindliche Hetze war in der Vergangenheit und sie ist auch heute der Nährboden für Gewalt bis hin zum Mord. Und wer diesen Nährboden düngt, macht sich mitschuldig. Das sollte jetzt auch der Letzte verstanden haben.
Wolfgang Schäuble, Bundestagspräsident. ExpertInnen, die sich mit dem NSU-Komplex auseinandergesetzt haben, die sich mit rechten Gruppen in Deutschland auseinandergesetzt haben, die warnen schon lange vor einer Zunahme der Gewalt bzw. vor einer Zunahme des Gewaltpotenzials. Und nach der Aufdeckung des NSU hatte Bundeskanzlerin Angela Merkel eigentlich versprochen, dass so etwas nie wieder passieren darf.
Nur wenige hierzulande hielten es für möglich, dass rechtsextremistische Terroristen hinter den Morden stehen könnten. Das führte stattdessen zur Suche nach Spuren im Mafia- und Drogenmilieu oder gar im Familienkreis der Opfer. Einige Angehörige standen Jahre selbst zu Unrecht unter Verdacht. Das ist besonders beklemmend. Dafür bitte ich Sie um Verzeihung.
Und dann kam der Juni 2019.
Der gestrige Tag war für uns alle ein Schock. Dr. Walter Lübcke war vielen von uns nicht nur Weggefährte, sondern auch Freund. Es ist ein schwerer Verlust für unser Land und es ist natürlich vor allen Dingen furchtbar für die Familie.
Walter Lübcke, Regierungspräsident von Kassel, konservativer Politiker, wurde auf seiner Terrasse mit einem Kopfschuss getötet. Zuvor war er im Internet massiv bedroht worden, weil er auf einer Veranstaltung 2015 gesagt hatte: Es lohnt sich, in diesem Land zu leben. Und da muss man für Werte eintreten. Und wer diese Werte nicht vertritt, kann jederzeit dieses Land verlassen, wenn er nicht einverstanden ist. Das ist die Freiheit eines jeden Deutschen. Diese Aussage war dann von rechten Plattformen zum Teil übelst verdreht worden. Es gab eine Welle des Hasses. Auf einer rechtsextremen Seite wurde Lübkes Privatadresse veröffentlicht. 2019 wurde die Geschichte dann nochmal durch die sozialen Netzwerke getragen, auch verbreitet von Erika Steinbach, Vorsitzende der AfD-nahen politischen Stiftung. Und obwohl das alles bekannt war, dieser Hass, diese Drohung, passierte erstmal nach der Tat wenig, auch in der Öffentlichkeit. Es gab viel Unklares, erstmal Ermittlungen abwarten. Erst DNA-Spuren vom Tatort brachten dann knapp zwei Wochen später einen Tatverdächtigen. Der Generalbundesanwalt übernahm der Verdacht eine politisch motivierte Tat.
Der Beschuldigte Stefan E. hat gestern Nachmittag ein Geständnis abgelegt.
Das Geständnis wurde dann widerrufen. Da hatte der mutmaßliche Täter schon einen neuen Anwalt, einen Mitbegründer von Pegida. Die Ermittlungen im Fall Lübcke dauern an und schon jetzt haben sie diverse Bezüge zum rechtsextremen Milieu zutage gefördert. Ähnliches haben auch zahlreiche journalistische Recherchen geschafft. Wir halten also fest, ein deutscher Politiker, jahrelang bedroht, mit einem Kopfschuss getötet durch einen mutmaßlich rechtsextrem eingestellten Mann. Der nächste Wendepunkt, der 9. Oktober 2019.
In Halle an der Saale sind bei einem offenbar antisemitischen Angriff zwei Menschen erschossen worden. Mindestens zwei weitere Personen wurden verletzt. Am Nachmittag meldete die Polizei eine Festnahme. Die Schüsse fielen in der Innenstadt von Halle im Paulusviertel. Dort soll der schwer bewaffnete Täter versucht haben, in eine Synagoge einzudringen.
Ein Mann versucht am höchsten Feiertag des Judentums, an Yom Kippur, in eine Synagoge einzudringen. Was er tut, streamt er live ins Netz, äußert sich antisemitisch, frauenfeindlich, zutiefst undemokratisch. Er scheitert an der Tür. Er schießt eine Frau auf der Straße, dringt in einen Dönerimbiss ein, er schießt dort einen weiteren Mann.
Dieser Tag ist ein Tag der Scham und der Schande. Dass in diesem unserem Land, ein Land mit dieser Geschichte, ein Anschlag auf eine vollbesetzte jüdische Synagoge, das am höchsten jüdischen Feiertag stattfindet, das erfüllt uns alle mit Entsetzen und Abscheu.
Hätte man das kommen sehen müssen? Es gab nach der Tat einige, die solch eine Tat für unvorstellbar gehalten haben. Und einige, die betonten, aber es gab doch die Zeichen. CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer wurde zitiert, die die Tat als Alarmzeichen bezeichnete. Sie stellte dann später nochmal klar, was genau sie damit meint.
Aber ja, ich wiederhole es, Halle ist auch ein Alarmzeichen. Ich würde mal bitten, korrekt zu zitieren, ein Alarmzeichen, das niemanden von uns kalt lassen darf. Denn es gab vorher Alarmzeichen. Das war jedes einzelne Hakenkreuz, das geschmiert worden ist. Das waren die NSU-Morde. Das war die Ermordung unseres Parteifreundes Walter Lübcke. Aber liebe Freundinnen und Freunde, das Problem ist, dass keines dieser Alarmzeichen anscheinend so angekommen ist, dass man erkennt, Rechtsradikalismus und der politische Arm des Rechtsradikalismus, die AfD, sind ein wirkliches Problem in Deutschland. Und dagegen müssen wir ankämpfen. Das ist das Signal von Halle und das muss unsere Antwort sein.
Klare Abgrenzung. Auch nochmal zur AfD, die sich ihrerseits keiner Schuld bewusst war und jeden Zusammenhang von sich wies. Ich spare mir jetzt an dieser Stelle den großen Bogen hin zur AfD, weil wir hier im Podcast in diesem Jahr auch wirklich schon genug über diese Partei gesprochen haben. Etwa über ein stabiles rechtsradikales Wählerpotenzial in Thüringen, das sich ja auch bei der Wahl dort gezeigt hat. Nur wenige Wochen nach Halle wählten die Menschen eine Partei, die zwar von sich behauptet, pro-israelisch zu sein, deren Vertreterinnen und Vertreter aber teils immer wieder mit antisemitischen Äußerungen auffallen, Verschwörungstheorien verbreiten. Zurück nach Halle und dem, was dann passierte. Josef Schuster, Vorsitzender des Zentralrats der Juden, betonte unmittelbar nach der Tat, dass ihn das alles überhaupt nicht überrascht hat.
Ich habe schon immer darauf hingewiesen, dass wir in den letzten Monaten, innerhalb der letzten Jahre eine Entwicklung haben, wo rote Linien verschoben wurden, wo also das, was man bislang gedacht hat, aber sich nicht getraut hat zu sagen, ja sagbar geworden ist. Und aus Worten folgen Taten. Das ist eine alte Tatsache, die sich leider hier heute auch wieder bewahrheitet hat.
Wie geht man nun mit dieser Bedrohung um? Das hat die politische Debatte ab Herbst mitbestimmt. Und zwar gibt es im Prinzip zwei Stränge. Das eine ist Prävention, das andere ist Strafverfolgung. Mit Blick auf Letzteres arbeiten das Justizministerium und das Innenministerium sehr eng zusammen. Und vor wenigen Tagen, da hat Innenminister Horst Seehofer bekannt gegeben, wie er die Strafverfolgungsbehörden besser ausstatten möchte.
Von 12.000 gewaltbereiten Rechtsextremisten gehen die Behörden aus. Jede zweite politisch motivierte Körperverletzung rechnen sie dem Phänomenbereich rechts zu. Der Umbau der Sicherheitsbehörden ist eine Reaktion neben den im Justizministerium geplanten Gesetzesverschärfungen, Änderungen des Waffenrechts aus dem Innenressort und anderen. Was heute vorgestellt wurde, geht auf ältere Planungen zurück und hat vor allem das Ziel, das Innenminister Horst Seehofer benennt.
Das Ganze soll ja spiegelbildlich organisatorisch gestaltet werden, wie die Bekämpfung des islamistischen Terrorismus.
Bisher war das nicht der Fall. Heute bekräftigte der Chef des Bundeskriminalamts, Holger Münch, dass die Zahl von, gemeint ist, nur 48 Gefährdern im Bereich rechts hinterfragt werden kann. Ein Instrument, nach dem die Gefahr, die von potenziell gewaltbereiten Rechtsextremisten ausgeht, einheitlich bewertet werden soll, wie bisher schon bei Islamisten, muss erst noch entwickelt und erprobt werden. Bis dahin nimmt das BKA in sogenannten Fallkonferenzen die näher ins Visier, die den Kollegen in den Ländern besonders auffällig scheinen.
Unsere operativen Fallanalysten schreiben dann zu der Person ein Gutachten. Mit diesem Gutachten gehen wir in entsprechende Fallkonferenzen, wo wir als Behörden des Bundes mitbeteiligt sind, mit dem Ziel, ein Maßnahmenkonzept für die einzelnen Personen zu entwickeln, was möglichst treffgenau ist und bundesweit vergleichbar und koordiniert.
Also mehr Expertise und mehr Personal im Kampf gegen rechte Straftaten, berichtet Gudula Geuter. Mehr Möglichkeiten gegen Hass im Netz vorzugehen, das ist ein Plan der Justizministerin. Wobei Teile davon auch durchaus umstritten sind, etwa wenn es darum geht, wie viel Einsichtnahmebehörden in private digitale Kommunikation bekommen sollen. Oder ob es möglich sein kann, dass soziale Netzwerke verpflichtet werden können, Passwörter herauszugeben. Es sind nun aber alles auch Maßnahmen, die zumeist erst dann relevant werden, nachdem Straftaten begangen wurden. Damit lässt sich kaum etwas verhindern. Darauf weisen auch die Zuständigen immer wieder hin. Also muss man an die Wurzel. Die Gesellschaft. Diffuser Begriff. Es gibt aber diverse Initiativen und Einrichtungen, die Zivilgesellschaft fördern wollen. Den Zusammenhalt fördern. Allerdings gab es auch da in den letzten Monaten eine intensive Debatte, und zwar ging es um die Finanzierung, denn die hakt. Damit hat sich unsere Reporterin Claudia van Laak auseinandergesetzt.
Karin Leonhardt von der Allianz für Vielfalt aus Halle formulierte es so.
Was wir brauchen, ist letztendlich Verlässlichkeit, Verbindlichkeit und Vertrauen. Wir brauchen sozusagen eine langfristige Orientierung, Netzwerkarbeit, Stärkung der Zivilgesellschaft kann nur sozusagen auf einer Vertrauensbasis basieren.
Das Problem auch des Bundesprogramms Demokratie leben. Viele Initiativen werden nur punktuell gefördert. Sie müssen immer wieder neue Modellprojekte entwickeln und entsprechende Förderanträge stellen. Es fehlt an Kontinuität. Kompetente Mitarbeiter gehen weg. Bereits geknüpfte Netzwerke werden löchrig. Bundesfamilienministerin Giffey bedauert.
Wir haben im Moment eben, das muss man auch sagen, nicht die rechtlichen Möglichkeiten, ein Projekt einfach weiter zu fördern, weil es gut ist. Das ist nicht der Kern eines Bundesprogramms, sondern es muss eben immer wieder auch neu begründet werden. Und das ist die Schwierigkeit eines Bundesprogramms.
Giffey möchte deshalb ein Demokratiefördergesetz auf den Weg bringen, das die Finanzierung kontinuierlich sichert, damit die eben nicht projektgebunden bleibt. Bisher stockt die Debatte darüber aber noch. Und es gibt auch Zweifel daran, ob eine permanente Förderung in jedem Fall immer so gut ist.
Doch tun sich die zivilgesellschaftlichen Initiativen einen Gefallen, wenn sie immer mehr Geld und eine permanente Förderung vom Staat verlangen? Geht das überhaupt, dauerhaft Steuergeld kassieren und gleichzeitig unabhängig sein? Kann man in die Hand beißen, die einen füttert? Fragen, die auch bei den Vereinen und Projekten debattiert werden. Bernd Wagner, Gründer der Neonazi-Aussteiger-Initiative Exit, hat dazu eine klare Haltung.
Der Rechtsradikalismus rennt uns nach vorne weg und die Zivilgesellschaft stagniert, prügelt sich umher mit der Staatsbürokratie um irgendwelches Geld und kannibalisiert sich dabei selbst. Eine komplett strategisch verfehlte Politik in der Sache.
Gelegenheit für 2020 also, diese Politik anzugehen, vielleicht zu verbessern, den Zusammenhalt unserer Gesellschaft zu stärken, damit Radikale eben nicht das Gefühl haben, schalten und walten zu können, wie sie es wollen. Das könnte ein Lerneffekt aus 2019 sein. Puh, viel Stoff für einen Podcast und doch eigentlich viel zu wenig, um ein Jahr abzudecken. Es ist noch so viel mehr passiert, man könnte zu den einzelnen Themen noch so viel mehr Aspekte sagen, aber wie so oft muss man ein bisschen auswählen. Viel Erfolg mit diesem Stoff in Diskussionen in Familien- und Freundeskreisen. Die nächste Episode von Der Tag gibt's am 27. Dezember. Ich bin Ann-Kathrin Büsker, sage danke fürs Zuhören, tschüss und bis 2020.